Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wiesbadens Kultur steht in diesem März ganz im Zeichen des Krimis. Zum jährlich wiederkehrenden und auch in dieser Saison wieder sehr erfolgreichen deutschen Fernsehkrimi-Festival gesellt sich ein umfangreiches literarisches Programm. Denn der traditionelle Krimi-Herbst ist in den Frühling gewandert und heißt jetzt Krimi-März. Fernsehkrimi und Literatur verbinden sich in der Person des Krimi-Stipendiaten. Krimi-Stipendium heißt 4 Wochen in Wiesbaden, Mitglied der Festivaljury und Auftrag für einen Kurzkrimi, in dem Wiesbaden eine Rolle spielen soll. Die Stipendiatin 2017 ist die deutsch-türkische Autorin Esmahan Aykol. Sie hat lange in Berlin gelebt, ein Jurastudium absolviert, mittlerweile 4 Krimis geschrieben und wohnt in Istanbul. Ihre muntere Hauptfigur Kati Hirschel betreibt eine Krimi-Buchhandlung in Istanbul und betätigt sich gern als Ermittlerin in kniffligen Fällen. Die Leiterin des Literaturhauses, Susanne Lewalter, erklärt, warum die Wahl auf Esmahan Aykol gefallen ist.
Ja, wir waren immer schon bemüht daran, das Stipendium, sage ich mal, ein bisschen international zu halten. Wir hatten ja auch schon Schweizer oder Österreicher Autoren da, aber weil eben dieser Aufenthalt ja auch mit einem Kurzkrimi verbunden ist, den der Stipendiat schreiben soll, also sollten schon gewisse Sprachkenntnisse des Deutschen vorhanden sein. Und dann ist uns sozusagen bei der Überlegung, wen wir gerne diesen Preis verleihen möchten, die türkische Autorin Esmahan Aykol, die ganz gut Deutsch spricht und lange in Berlin gelebt hat, sozusagen in den Sinn gekommen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade auch als Stadt Wiesbaden, die ja auch eine Partnerschaft mit Istanbul hat, sozusagen die deutsch-türkische Freundschaft stärken möchten. Also ich schätze an Esmahan Aykol sehr, dass sie eine sehr mutige Frau ist. Sie ist ja auch als Journalistin tätig und schreibt auch unter anderem für die Frankfurter Rundschau und die Taz oder hat auch für den Deutschlandfunk schon viele Interviews gegeben über die aktuelle Situation in der Türkei. Und gerade weil die Situation im Moment schwierig ist, auch gerade was die Pressefreiheit angeht, ja, finde ich es wichtig, einen Dialog zu führen sozusagen.
Hast du die Bücher von Esmahan Aykol natürlich gelesen?
Ja, also nicht alle, nicht jeden Kati Hirschel-Krimi, aber die meisten habe ich gelesen, ja.
Bist du ein Fan von Kati Hirschel?
Ja, ich finde es sehr amüsant, diese Figur. Und Esmahan Aykol hat mir erzählt, dass bei Türkinnen diese deutsche Buchhändlerin fast schon eine Vorbildfigur ist als eine emanzipierte Frau. Und das fand ich sehr interessant zum Beispiel. Also ich denke, dass eben beide Kulturen und Länder diese Figuren auch jeweils unterschiedlich sehen. Und ich mag das sehr, wie humorvoll auch mit gegenseitigen Klischees voneinander gespielt wird.
Der erste Eindruck ist ja oft entscheidend, ob man nun Menschen begegnet oder eine unbekannte Stadt kennenlernt. Frage an Esmahan Aykol, wie war denn der erste Eindruck von Wiesbaden?
Es ist eine sehr saubere Stadt, das ist mir sofort, ich bin darüber sofort aufmerksam geworden. Istanbul ist so schmutzig geworden in den letzten Jahren. Deshalb bin ich in Wiesbaden sofort auf die Sauberkeit aufmerksam geworden. Und die Menschen sind netter, als sie in Berlin sind. Die sind höflicher, die sagen Entschuldigung, Pardon. Das ist sehr, sehr schön eigentlich.
So, mit das Erste, was Sie gesehen haben, das ist das Wiesbadener Westend gewesen. Da wollten Sie hin.
Genau.
Warum? Hatten Sie vorher davon gehört?
Ich dachte, es muss hier einen türkischen Viertel geben. In jeder Stadt, fast in jeder Stadt in Deutschland gibt es so ein Viertel. Und ich hatte im Kopf so eine Idee für eine Geschichte. Und ich wollte die Türken hier sehen. Und ich glaube, meine Geschichte wird in Westend passieren.
Wie hat es Ihnen denn im Westend gefallen?
Ich habe nicht so viel gesehen. Also ich kann es noch nicht sagen. Dafür brauche ich so ein paar Tage in Westend zu verbringen.
Klar, wir sprechen auch nur über den ersten Eindruck jetzt.
Genau. Ich fand es interessant, dass alle Läden gleich heißen, so mit irgendeinem Familiennamen. gibt es mehrere Läden. Sowas sehe ich zum ersten Mal.
Also soweit zum ersten Eindruck. Sie haben sich nach Ihrem Jurastudium der Schriftstellerei zugewendet. Warum haben Sie das gemacht? Was hat Sie daran so fasziniert? Warum wollten Sie unbedingt Bücher schreiben?
Ich wollte auch als Kind immer Schriftstellerin werden. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, es ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Ich war damals als Kind kein guter Schüler und kein fleißiger Schüler und dachte, das ist nichts für mich. Dann während des Jurastudiums habe ich gelernt, wie man über längere Stunden arbeitet, wie man so 10-12 Stunden am Tag arbeitet und nicht stirbt. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich ja Romane schreiben. Während ich in Deutschland an meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich gleichzeitig angefangen, meinen ersten Roman, Hotel Bosphorus, zu schreiben. Dann, nach Hotel Bosphorus rausgekommen ist, habe ich mit Jura aufgehört, mit der Doktorarbeit aufgehört und mich ganz auf das Schreiben gewidmet.
Das ist ja ein Entschluss, also die Doktorarbeit aufzugeben. Haben Sie das später nochmal bedauert?
Nein, niemals.
Und dann haben Sie Kathi Hirschel kennengelernt, Ihre Protagonistin. Wir wissen, die Vorbilder für Kathi Hirschel sind zwei Ihrer Freundinnen. Was mich interessiert ist, hätte Kathi Hirschel auch eine Türkin sein können?
Das ist interessant. Am Anfang, als das erste Buch erschienen ist, haben mir deutsche Leser immer gefragt, ob ich so eine Deutsche ausgesucht habe, weil Kathi Hirschel keine Türkin sein könnte. Und ich sagte, ich bin ja Türkin. Ich habe in Istanbul so wie Kathi Hirschel gelebt. Ich hatte mehrere Freunde und ich habe allein gelebt. Ich war Journalistin während meines Studiums. Ich war eine selbstbewusste, alleinstehende Frau. Aber jetzt, also nach 15 Jahren, denke ich, doch vielleicht nicht. Also die Türkei hat sich so stark verändert in den letzten Jahren. Jetzt denke ich, dass Kathi Hirschel vielleicht könnte keine Türkin sein.
Warum nicht?
Weil die Verhältnisse anders ist jetzt in der Türkei. Also es gibt natürlich solche Frauen, aber nicht so viele wie vorher.
Aber dennoch, also es muss ja eine Auslöser gegeben haben, warum Ihre Hauptfigur eine Deutsche ist.
Ich wollte eigentlich über meine Erfahrungen in Deutschland schreiben, als Türken in Deutschland, Ausländer sein, was man als Ausländerin erlebt in einem Land, wie man sich Außenseiterin fühlt. Mhm. Über Diskriminierung, über Ausländer sein wollte ich schreiben. Und ich dachte, wenn ich über meine Erfahrungen schreibe, wäre es nicht so interessant, weil es so viele Türken schon gemacht haben. Und ich dachte, gut, dann schreibe ich über eine Deutsche, die in Istanbul lebt und dieselbe
Diskriminierung.
Und Diskriminierung in der Türkei erlebt. So bin ich auf die Idee gekommen, über eine deutsche Frau in der Türkei, in Istanbul lebende deutsche Frau zu schreiben.
Wird Kathi Hirschel denn diskriminiert? In welcher Hinsicht?
Damals, ich war ja, wie ich gesagt habe, ich war Journalistin. Und bevor ich angefangen habe, meinen ersten Roman zu schreiben, habe ich Interviews mit Deutschen geführt, die damals in der Türkei gelebt haben. Mit Journalisten, mit Lehrern, mit Menschen, die an der Orient-Institut arbeiteten. Und sie waren alle so zufrieden in der Türkei. Sie haben überhaupt nicht über Diskriminierung gesprochen. Dann aber habe ich mit Afrikanern gesprochen, die in der Türkei lebten. Und sie haben so unter Diskriminierung gelitten. Und ich dachte, das ist was gegen arme Menschen.
Wir kommen zurück zu Kathi Hirschel. Sie ist der Typ neugierige Nachbarin.
Das stimmt.
Ist dieser Typ neugierige Nachbarin eigentlich sympathisch oder auch nervig?
Für mich ein bisschen nervig eigentlich. Aber sie hat auch ihre sympathische, sie hat auch so ein sympathisches Gesicht.
Sie macht sich ja sehr beliebt bei den Lesern, weil sie die Leser direkt anspricht. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich.
Das ist das der Grund, meinen Sie?
Dass sie sympathisch wirkt?
Ja.
Ja, ich finde schon. Also wenn mich Kathi Hirschel direkt anspricht und mir Dinge erklärt oder mich fragt oder was auch immer, dann fühle ich mich als Leserin sehr reingezogen in die Geschichte. Und sie wird mir sehr nah und vertraut und ich spreche mit ihr wie mit einer guten Bekannten. War das Ihre Absicht?
Das habe ich von klassischen Romanen, also in dem klassischen Roman im Ende 18. Jahrhundert, habe ich solche Romane gelesen. Der Schriftsteller stoppt und erzählt, fängt an mit Liebe Leser und erzählt von irgendeiner Entwicklung, von irgendeiner technischen Entwicklung zum Beispiel. Und das habe ich von diesen klassischen Romanen übernommen.
Übrigens, einmal geben Sie auch die E-Mail-Adresse von Kathi Hirschel an.
Genau, im ersten
Existiert diese E-Mail-Adresse?
Ja, es existiert.
Und wie reagieren die Leser? Schreiben die E-Mails an Kathi Hirschel?
Ja, manche haben mich zum Kaffee eingeladen. Manche kleine Kinder haben geschrieben, also 15-Jährige haben geschrieben und sie liebten das Buch, wie sie das Buch gelesen haben und wie sie es gemocht haben. Es sind aber meistens begeisterte Leser, keine Schimpfbriefe oder so habe ich bekommen.
Haben Sie ein literarisches Vorbild gehabt? Also es wird immer mal Miss Marple erwähnt. War Miss Marple in einer Weise ein literarisches Vorbild für Sie?
Ja, eine der meine literarischen Vorbilder. Ich liebe Miss Marple. Ich liebe sie sogar mehr als Poirot.
Sie befassen sich in den Krimis mit gesellschaftlich relevanten Themen. Im ersten Buch war es Kindesmissbrauch, im zweiten ging es um Korruption. Dann im dritten ging es um Umweltzerstörung und um die Situation von Schwulen in der Türkei. Und jetzt im neuen Buch über Medien. Das finde ich sehr interessant, also die Kombination, ein Blick auf die türkische Gesellschaft und diese Behandlung von den gesellschaftspolitischen Themen. Ich erinnere mich, dass Petros Markeris mal gesagt hat, der Kriminalroman ist heutzutage der Gesellschaftsroman. Sehen Sie das auch so?
Besonders in Gesellschaften wie die Türkei und Griechenland, kriminalisierte Gesellschaften, denke ich, das stimmt. Oder mexikanische Gesellschaft wie Paco Ignacio Taibo es macht. Oder in Spanien. In diesen kriminalisierten Gesellschaften stimmt das schon.
Wie sind Sie denn vorgegangen? Haben Sie bestimmte Themen gehabt, die Sie literarisch bearbeiten wollten? Und zum Beispiel bei Ihrem ersten Buch, also Kindesmissbrauch, wollten Sie darüber mal was schreiben? Oder haben Sie überlegt, ich habe jetzt Kathi Hirschel, womit könnte die sich befassen? Also was kam zuerst?
Ich schreibe nur über Themen, die mich interessieren, über Themen, die mich betroffen. Und das sind die Themen, die ich brennend für die Gesellschaft finde.
Sie sind ja die erste Kriminalschriftstellerin in der Türkei gewesen. Mittlerweile gibt es ein paar. Und Ihre Krimis sind sehr erfolgreich gewesen. Sie hatten viele Leserinnen und Leser. Wie war denn die Reaktion in der Türkei?
Nach dem ersten Buch rausgekommen ist. Also Medien hatte ein großes Interesse an den Büchern. Und damals, es hat mehrere tausend Kopien wurden verkauft. Also um die 10.000 Kopien wurden verkauft. Das ist ein hohes Zahl für die Türkei.
In Ihren Romanen werden Vorurteile auf beiden Seiten angesprochen. Was können Sie uns denn sagen? Was ist Ihnen denn so wichtig mitzuteilen, auch in Ihren Büchern mitzuteilen? Welches sind die, sagen wir mal, ärgsten oder die schlimmsten Vorurteile, welche Sie kennengelernt haben?
An der Uni zum Beispiel, das waren ja Professoren, das waren hochgebildete Menschen, an der Humboldt-Universität, viele Professoren haben mich gefragt, ob ich in der Türkei ein Kopftuch tragen musste oder ob ich Wein trinke. Damals war ich Deist und sie fanden das auch sehr interessant. Oh, gibt es solche Menschen in der Türkei? Menschen gibt es überall und andersdenkende Menschen gibt es überall, nicht nur in der Türkei, auch in Patagonien.
Erzählen Sie doch mal über Ihre eigenen Vorurteile. Sie hatten vielleicht auch Vorurteile.
Gegenüber?
Als Sie nach Deutschland kamen. Als Sie Deutschland noch nicht kannten und die Deutschen noch nicht kannten, hatten Sie da auch Vorurteile?
Ja, dass Deutsche geizig sind, das war ein Vorurteil, klar. Ein Vorurteil. Das stimmt aber schon, nicht wahr?
Deutsche sind geizig.
Sind sie nicht?
Aha, also und dieses Vorurteil haben Sie noch?
Ja, eigentlich schon.
Oder ist es inzwischen ein Urteil? Also Sie haben so viele Erfahrungen schon mit Deutschen gemacht. Das Vorurteil ist jetzt inzwischen zum Urteil geworden.
Ich finde es zum Beispiel sinnlos, weil man trinkt zwei Espressos, es kostet 1,5 Euro. Also einer von uns kann es bezahlen, das ist kein Problem. Aber man zahlt 1,50 Euro, jeder zahlt einen. Das finde ich ein bisschen übertrieben eigentlich. Das ist mehr als geizig sein, das ist übertrieben.
Und was fällt Ihnen noch ein? Geben Sie uns Saures.
Also das ist alles, glaube ich. Über Geld, also wie man mit Geld umgeht, das habe ich, davon bin ich in Deutschland aufmerksam geworden.
Der Umgang mit Geld ist ganz anders als in Deutschland, als der in der Türkei.
Genau. Mhm.
Kati Hirschel hat die Erfahrung gemacht, im ersten Buch zumindest, dass die deutschen Frauen ganz schlecht angezogen sind. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt für alle. Das stimmt nicht für alle natürlich. Das ist nur ein Vorurteil.
Lassen Sie uns noch über die Kulturunterschiede sprechen. Was fasziniert Sie so daran? Warum ist es so wichtig, diese Kulturunterschiede zu benennen?
Die finde ich interessant. Also wie Menschen, wie wir geboren in einem Kultur und wir übernehmen das und wir glauben an diese Kultur. Das finde ich interessant. Das ist eigentlich eine Fiktion. Wie Religion, das ist eine Fiktion, aber wir glauben daran. Wir glauben an unsere Kultur und wir zweifeln an die Richtigkeit dieser Kultur nicht. Das finde ich sehr interessant.
Und dadurch gibt es Konflikte, weil die meisten Menschen nicht bereit sind, sich der anderen Kultur zu nähern bzw. zu öffnen und die andere Kultur eben auch zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren.
Genau. Man zweifelt an seine Kultur nicht, man zweifelt an seine Religion nicht. Aber ich will eine Distanz haben zu der Kultur, zu der Religion und ich will auch meine Lesern diesen Blick transportieren.
Kati Hirschel hat ihren ersten Fall 2001, glaube ich, 2001
genau,
gelöst und ihren letzten 2012. Welche Entwicklung hat sie denn genommen in dieser Zeit, in diesen 11 Jahren? Wie hat sie sich verändert?
Sie wird älter, sie ist 58 geboren und jedes Jahr wird sie älter, im Gegensatz zu anderen Romanheldinnen. Sie ist jetzt fast 60 geworden und sie findet keinen Liebhaber mehr. Wie viele Frauen, die um die 60 sind. Sie hat typische Probleme ihres Alters eigentlich. Und sie wird ein bisschen nervöser, sie wird ein bisschen unruhiger in Istanbul, weil sie es nicht weiß, wie es mit der Türkei weitergeht, ob sie weiter in der Türkei leben können.
Und ihre Sicht auf die Welt?
Sie ist pessimistischer geworden. Sie hat so viel erlebt mittlerweile in Istanbul. Sie ist schon pessimistischer geworden.
Was die Menschen betrifft, was die politische Lage betrifft?
Auch da ist sie auch pessimistisch. Schon bei Tango Istanbul denkt sie vielleicht, wir können in Istanbul nicht mehr weiterleben. Und das war nicht klar in 2012 eigentlich, als Tango Istanbul rausgekommen ist. Jetzt ist es klarer geworden. Dass als Deutsche, als alleinstehende Frau, sie bekommt Probleme in Istanbul.
So, wir kommen zu der Situation der Frauen. Wie sieht die im Augenblick in der Türkei aus?
Es sieht sehr, sehr bedrückend aus. Es sterben jeden Tag drei Frauen, nach Angaben Frauenorganisationen, es sterben jeden Tag drei Frauen unter Gewalt. Ihre Ehemänner, ihre Brüder oder ihre Liebhaber bringen Frauen um. Das ist so erschreckend, wenn man daran denkt. Und es gibt viel Gewalt gegen Frauen. Es ist ein Problem, dass man in der Nacht auf die Straße geht. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Frauen ist 28%. Das ist sehr bedrückend.
Die Gewalt gegen Frauen hat stark zugenommen in den letzten Jahren, ist das richtig? Also mit der zunehmenden Islamisierung der Türkei hat auch die Gewalt gegen Frauen zugenommen.
Die Zahlen, die sterbenden Frauen, es gibt keine offiziellen Zahlen. Der Staat hat keine Statistiken mehr seit 8, 9 Jahren, weil es die Gesellschaft erschreckt. Deshalb haben Frauenorganisationen, veröffentlichen Frauenorganisationen die Zahlen und sie sagen, die sammeln Zahlen von Zeitungsartikeln. Jeden Tag sterben drei Frauen, sagen sie.
Im Moment werden ja Kritiker in der Türkei mundtot gemacht. Sie haben sehr viel zu befürchten, Gefängnis oder Entlassungen oder was auch immer man sagen kann. Organisationen werden verboten. Ich habe gerade gelesen, es gibt gar keine Zivilgesellschaft mehr in der Türkei, weil die Gruppen, also viele Gruppen verboten werden, Nichtregierungsorganisationen verboten werden. Die Frauengruppen, können die sich noch äußern?
Also sogar die Kundgebungen am 8. März wurden verboten in Izmir und in Istanbul. Viele Frauen sagen Nein jetzt zum Referendum. Sie haben Angst natürlich von Frauen.
Sie haben Angst vor Frauen?
Ja.
Also Frauen haben doch einen Einfluss, einen starken Einfluss.
Das ist die größte Opposition zurzeit. Und die gehören zu keiner politischen Partei. Die stehen in der Opposition als Frauen. Das ist beängstigend für die Regierung.
Und die Frauen haben keine Angst zu demonstrieren und sich öffentlich zu äußern?
Sie haben weniger Angst. Alle haben Angst.
Wie sieht Ihr Leben aus in Istanbul im Moment? Ihre Freunde sind schon alle weggegangen, sind alle weggezogen aus Istanbul, haben Istanbul verlassen. Sie wohnen in Istanbul, Ihre Eltern leben dort. Also das ist ein Grund für Sie, dort zu bleiben. Wie sieht die Situation für Sie persönlich aus?
Ich bin die meiste Zeit zu Hause. Ich gehe nicht mehr aus der Wohnung raus. Wir haben ganz wenige Sozialkontakte mehr, auch die Freunde von mir, die in Istanbul sind, wir haben ganz wenig Kontakt miteinander. Alle leben ein bisschen zurückgezogener als vorher. Viele sind arbeitslos geworden, Menschen haben nicht so viel Geld. Es herrscht so eine sehr bedrückende Stimmung.
Und das, was man so normalerweise macht, man guckt sich Filme an, zum Beispiel, also in der Öffentlichkeit, man nimmt am Kulturleben teil. Das Kulturleben ist auch stark beeinträchtigt von der aktuellen Situation. Ja.
Also alles ist, man beobachtet, wie ein Land zusammenbricht. Es funktioniert nichts mehr. Sie haben viele Buchhandlungen haben zugemacht in der Fußgängerzone, die Istiklalstraße, so viele Buchhandlungen haben zugemacht. Und viele Kinos haben zugemacht. Sie haben neue Kinos in Einkaufszentren aufgemacht. Aber man will nicht in einem Einkaufszentrum zu gehen. Man hat auch Angst, ins Kino zu gehen, weil es eine Bombe explodieren kann. Die Zahlen, die Kinogängerzahlen sind ganz stark runtergegangen. Also man sitzt zu Hause und schaut im Internet irgendwelche Filme oder im Fernsehen. Das ist so, wir alle leben ein sehr zurückgezogenes Leben. Und manche Freunde von uns sitzen im Gefängnis. Manche sind arbeitslos geworden mit Ausreiseverbot. Es ist sehr bedrückend. Meine Freundeskreis sind natürlich die meist betroffen von all diesen Geschehnissen. Journalisten, Universitätsprofessoren, Künstler, das sind die meist betroffenen Schichten.
Man muss ja Angst haben, jeden Tag etwas Neues, Schlimmes, Schreckliches zu erfahren. Wer wieder eingesperrt worden ist, wer wieder die Arbeit verloren hat.
Oder von sich selbst. Eine Zeit lang, vor ein paar Monaten, habe ich jeden Abend ins Bett gegangen mit der Gedanke im Kopf, vielleicht kommen sie heute Morgen zu mir. Es ist so absurd, was dort gemacht wird. Sie können zu mir kommen oder zu meinen Nachbarn kommen.
Wie halten Sie das denn aus?
Man braucht sehr starke Nerven.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Thema heute, der Krimi-März in Wiesbaden. Esmahan Aykol hat in ihrer Berliner Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und die türkische abgegeben. Heute sagt sie, es sei die klügste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Und dann sagt sie noch, dass sie zu Hause in Istanbul mit deutschem Pass fast jeden Tag einen Heiratsantrag bekomme. Soweit zu Esmahan Aykol, der diesjährigen Krimi-Stipendiatin, und zurück zu Susanne Lehwalter vom Literaturhaus. Kommen wir zu dem Wiesbadener Krimi-März. Wir haben in diesem Jahr den Krimi-März und wir haben das Fernseh-Krimi-Festival. Und wenn man sich die Programme anguckt, jetzt von beiden Veranstaltungsreihen, hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist ja schon ein Overkill.
Ein Overkill?
Ein Overkill.
Okay. Naja, es ist die Frage. Also sagen wir mal so, wir muten einfach den Wiesbaden dann viel zu. Also das Fernsehkrimi-Festival dauert ja nur eine Woche, während unser Krimi-März, der das Ganze sozusagen wie so eine Dachmarke umfasst, 4 Wochen geht. Von der Anzahl der Veranstaltungen ist es schon mehr als bisher beim Wiesbadener Krimi-März, auch dank der Tatsache, dass der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main uns fördert, wir auch in Darmstadt und Frankfurt auch Veranstaltungen machen können. Aber ich glaube, wenn man etwas Neues schaffen will und durch die Verbindung eben von Fernsehkrimi-Festival, von Krimi-Stipendium und von dem früheren Krimi-Herbst, jetzt als ein Krimi-März, also als Frühlingsfestival, da möchten wir einfach auch Aufmerksamkeit erregen und da müssen wir einfach sozusagen klotzen mit viel Programm.
Habt ihr euch im Vorfeld miteinander besprochen, was das Programm betrifft? Also Katrin Ehrlich, die Leiterin des Fernsehkrimi-Festivals, und du?
Ja, natürlich. Wir haben sozusagen geschaut, wo sind die Verbindungslinien, in denen wir vom Konzept her aneinander greifen können. Wir haben ja auch gemeinsame Veranstaltungen im Programm. Wolfgang Schorlau zum Beispiel hat sich ja am 9. März mit Dominik Graf unterhalten über organisierte Kriminalität. Also es gibt gemeinsame Veranstaltungen. Ich habe aber auch bei der Auswahl der Autoren, die ich eingeladen habe, stärker darauf geachtet, dass da auch Autoren dabei sind, die irgendwie eine Verbindung zum Film und Fernsehen haben. Merle Kröger gehört dazu, die auch fürs Fernsehen arbeitet. Also wir wollen den Austausch zwischen diesen beiden Sparten wirklich durch diese Kooperation stärken, weil ich glaube, beide profitieren davon. Autoren wünschen es sich natürlich, dass ihre Bücher verfilmt werden, gerade im Krimi-Bereich. Das ist natürlich, was den Bekanntheitsgrad angeht und natürlich auch für die Bezahlung, weil mit Krimis als Buch verdient man nicht besonders viel, ist es sehr attraktiv. Und umgekehrt suchen Produzenten und Regisseure gute Drehbücher. Und deswegen ja, macht es sehr Sinn, da auch zusammenzuarbeiten.
Warum ist es denn überhaupt zu der Verlegung gekommen? Der bisherige Termin, der Krimi-Herbst, ist doch gut gelaufen.
Ja, es ist gut gelaufen, aber es hatte dann für mich schon immer wieder den Eindruck, es ist so ein bisschen, wiederholt sich so ein bisschen. Also alle machen immer so mit und ich wollte da ein bisschen einen neuen Schwung in die Sache reinbringen. Kam auch noch dazu, dass wir Haushaltskürzungen haben und ich einfach ein bisschen weniger Geld zur Verfügung habe für den Krimi-Herbst. Da überlegt man, was für Synergien könnte man denn schaffen. Dann kam auch die Überlegung dazu, dass das Frühjahr eigentlich ein günstigerer Monat ist für ein Krimi-Festival, bei dem man auch ein bisschen mehr internationale Autoren einladen möchte. Im März findet die Lit Cologne statt in Köln und die Leipziger Buchmesse, zwei sehr große Literaturfestivals, und da sind einfach sehr viele interessante Autoren in der Zeit in Deutschland. Und da haben wir einfach auch nochmal andere Programmgestaltungsmöglichkeiten.
Und das ist der neue Schwung?
Das ist der neue Schwung, den ich mir verspreche. Und zum anderen eben, dass wir auch einen Themenschwerpunkt haben, Europa, Kriminalität in Europa in diesem Jahr. Dadurch soll auch ein bisschen der Dialog ein bisschen fokussiert werden auf ein Thema.
Und diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten, kann man die konkretisieren? Was war das? Was wird es noch sein?
Also zum Beispiel Patricia Melo, das ist die Grande Dame der brasilianischen Kriminalliteratur, die ist jetzt im März auf der Lit Cologne und fährt einen Tag später dann nach Darmstadt und nach Wiesbaden. Das war so ein Beispiel, wo wir sozusagen davon profitieren können. Ja, und insgesamt ist auch einfach dadurch, dass die Autoren eben im Monat März verstärkt unterwegs sind, ist es einfach Autoren zu bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte.
Noch ein Beispiel?
Noch ein Beispiel ist Petra Reschi zum Beispiel, die ja in Italien lebt, die wir jetzt auch einladen konnten, nach Deutschland zu kommen. Die hat im Moment kein aktuelles Buch, aber wir laden sie zum Thema Mafia in Ost und West ein. Also sie wird dann in dem Fall, es müsste eigentlich Süd und Nord heißen oder Süd und Ost, wie auch immer.
Global müsste es sein.
Global, genau. Sie wird mit Olaf Sundermeier sprechen, der sich wiederum auf die russische Mafia spezialisiert hat in seinen Krimis. Ja, ich sag mal, wenn der Anreiz höher ist für einen Autor, so eine lange Reise auf sich zu nehmen, weil er damit noch andere Dinge verbinden kann, das ist auch ein Beispiel, Petra Reschi.
Viele Autoren, wie zum Beispiel auch Petrus Markaris, meinen, der Kriminalroman sei der wahre Gesellschaftsroman, der unsere Zeit am besten repräsentieren könne. Bist du auch dieser Meinung?
Ja, also auf jeden Fall. Deswegen ist es auch jetzt ein politisches Thema, das Thema Europa, was ja im Moment gerade tatsächlich immer stärker auf den Nägeln brennt sozusagen. Wenn man überlegt, was für aktuelle Fragestellungen gibt es, und das sind im Moment schon diese Themen, was für eine Identität haben wir eigentlich, wir Deutschen, aber auch wir als Europäer, was hält uns zusammen, welche Werte verbinden uns? Das sind ja Themen, die nicht nur sich in der Politik zwischen Trump und Merkel und Erdogan oder so abspielen, sondern die uns alle was angehen. Wenn man dann in der Literatur sucht nach diesen Fragestellungen, findet man wirklich als allererstes im Kriminalroman diese Themen. Also der Kriminalroman ist tatsächlich, das denke ich auch mittlerweile, eigentlich hat er den Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts abgelöst.
Ja, und das kann man ja sehr schön auch sehen oder an sich selbst erfahren. Wenn man Markaris liest, durch Markaris Romane hat man sehr viel über die Krise in Griechenland gelernt. Und deswegen ist es auch schön, erstmal an Aykol zu lesen, weil man da ganz parterre in eine türkische Gesellschaftsschicht reingezogen wird und auch durch diese direkte Ansprache, die Autorin via Kati Hirschel an ihre Leser richtet.
Und ich bin tatsächlich verstärkt auf Esmahan Aykol als Autorin aufmerksam geworden über Markaris, der ja schon wirklich sehr häufig hier in Wiesbaden zu Gast war, den wir eigentlich auch einladen wollten. Das hat aber leider terminlich jetzt nicht im März geklappt. Ja, also dieses dieses Bodenständige, sage ich mal, mag vielleicht bei manchen Literaten verpönt sein, aber ich finde, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht, ist es eigentlich wichtig, dass man sich mal wirklich anguckt, was passiert eigentlich jetzt gerade hier und warum ist es so und wie können wir die Situation ändern.
Zum Thema Gewalt. Also ich habe den Eindruck, wenn ich Kriminalfilme sehe und Krimis lese, was ich in beiden Fällen sehr gerne tue, aber mir wird das mittlerweile fast zu viel. Diese zunehmende Gewalt und zunehmende Gewaltdarstellung. Ich wüsste da gerne deine Meinung dazu. Ist das auch ein Ausdruck unserer Zeit? Also Gewalt gibt es überall und Gewalt muss dargestellt werden. Oder ist das auch zu großen Teilen spekulativ, dass man damit Geld machen kann, dass man dadurch Leser gewinnt?
Ja, ist eine schwierige Frage, die müsste man eigentlich direkt den Autoren stellen. Also mir ist es tatsächlich im Fernsehen noch stärker aufgefallen jetzt als bei den Büchern, aber vielleicht liegt es daran, dass ich erst gar nicht zu den entsprechenden Büchern greife. Ja, das ist schon tatsächlich auffallend, dass die Gewaltdarstellungen auch immer drastischer sind. Ja, da fragt man sich schon, ist das ein Spiegelbild der Verrohung unserer Gesellschaft? Vielleicht ist es in der Tat so. Also mir geht es als Leserin auch manchmal ein bisschen zu weit. Ich glaube, wenn Gewaltdarstellungen instrumentalisiert werden, um sozusagen ja, so einen Aha-Effekt und einen Anreiz zu schaffen, dann ist es keine gute Kriminalliteratur. Entweder es hat eine bestimmte ästhetische Funktion auch der Abschreckung, also zum Beispiel Henning Mankell gibt es ja auch sehr grausame Szenen in seinen Büchern, aber er gehört ja wirklich zu den guten Autoren. Bei ihm hat es eine bestimmte ästhetische Funktion, bei anderen mag es vielleicht plakativ sein, dann ist es nicht gut geschrieben oder hat dann eben sowas Anbieterndes, wie auch immer, an Leuten, die sich daran ergötzen können. Also da finde ich dann spannend so Autoren wie Friedrich Arni zum Beispiel, die das schaffen, ohne jetzt so ganz drastische Darstellungen auf eine psychologische Art und Weise Gewalt zu vermitteln, also auf eine sehr viel subtilere Art. Und das ist dann das, was für mich wieder auch jetzt den literarisch guten Kriminalroman ausmacht, weil es gibt ja da schon Unterschiede. Es gibt viele, die sind vielleicht spannend geschrieben und haben einen guten Plot und sind gut recherchiert, aber sind einfach von der Art des Schreibens ja eher, sag ich mal, zum Schnelllesen gemacht und nicht so besonders anspruchsvoll.
Das bringt uns gerade auch nochmal zurück zu Esmahan Aykol. Da bleiben uns Gewaltdarstellungen erspart, die wir nicht lesen möchten. In einer Kritik habe ich mal gelesen, dass seien Lifestyle-Krimis für Leserinnen von Frauenzeitschriften. Mhm. Das ist ein bisschen gemein, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen gemein, weil ich denke, dadurch wird so ein bisschen dieses humorvolle, ironische wird ein bisschen banalisiert. Also natürlich sind die unterhaltsam geschrieben und jetzt auch nicht irgendwie besonders drastisch in der Darstellung, aber sie erfüllt damit ein ganz bestimmtes Ziel. Also sie will sozusagen auf unterhaltsame Art und Weise den deutschen und den türkischen Lesern auch Verständigungsschwierigkeiten und Klischees vorführen. Und das macht sie halt in Form eines Kriminalromans. Ich könnte mir bei ihr auch gut vorstellen, dass sie nicht nur Krimis, sondern auch andere Bücher schreibt. Ja, also ich fände, das ist ein bisschen unfair.
Die Kritiker waren auch Männer.
Ja.
Die Stipendiaten schreiben, ja, wie wir wissen, Kurzkrimis. Die Frage ist, wann ist endlich denn mal der Sammelband zu bekommen, zu lesen? Also wie viele Geschichten gibt es inzwischen? Das sind doch jetzt auch ein paar Seiten, die schon geschrieben worden sind. Also wann erscheint der Band?
Ja, der hätte eigentlich jetzt schon erscheinen sollen. Leider ist der Verlag, hat plötzlich einen Rückzieher gemacht, von dem ich die Zusage hatte. Aus finanziellen Gründen. Ich möchte gar nicht nennen, welcher Verlag das ist, aber es war ein sehr renommierter Verlag eigentlich. Ja, also es ist schade, ich muss mich da auf neue Verlagssuche machen. Es gibt schon, sagen wir mal so, es gibt jetzt gerade genug Geschichten, um daraus ein Buch zu machen. Ein Verlag möchte ja dann auch nicht nur so ein dünnes Büchlein von 120 Seiten machen.
Wie viele Geschichten gibt es mittlerweile?
Ich muss mal gerade zählen. 6 sind es jetzt. 6 Kurzkrimis. Wir hatten ja schon mal, die allerersten sind ja schon mal publiziert worden. Und seit der letzten Publikation sind jetzt noch mal 6 Kurzkrimis zusammengekommen.
Und mit Esmahan Aykol wären es dann 7.
Genau. Und die sind immer 20 DIN A4 Seiten, haben wir immer vorgegeben. Das ist dann noch mal als Buch sind es dann ein paar Seiten mehr. Aber ja, ich sag mal so, Minimum 150 Buchseiten sollten es schon sein. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, mir ist leider vor ein paar Monaten der Verlag abhanden gekommen. Ich muss mich wieder auf Suche machen.
Also wir warten mehr oder weniger geduldig. Wolltest du jetzt noch was zu dem Schwerpunkt Europa sagen, was das beinhaltet?
Ja, das Schwerpunktthema also heißt ja Kriminalität in Europa und wir wollen eben damit Fragen diskutieren, die schon jetzt zum einen wirklich das Verbrechen ganz konkret angibt. Was gibt es da gerade im Bereich organisierte Kriminalität? Was gibt es da eigentlich für Verknüpfungen, nicht nur innerhalb Europas, sondern auch eben zum Beispiel mit Russland. Wir haben zum Beispiel Veit Etzold da mit dem Krimi Dark Web. Da geht es eben um Internetkriminalität, beziehungsweise nicht nur Internetkriminalität, auch um die Fragen. Das Dark Web ist ja sozusagen das dunkle Netz, was unter dem liegt, was wir normalen Nutzer immer aufrufen. Also sozusagen, das sind Netzwerkverbindungen, in denen eben die organisierte Kriminalität und auch die Geheimdienste mittlerweile Informationen austauschen. Also im Grunde ist es ein globales Thema. Im Moment ist ja aber einfach Europa auch so ein bisschen auf die Probe gestellt politisch. Und ich sag mal, es sind so viele Themen, wenn man sich die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer anschaut, wenn man sich eben das Thema Mafia anschaut oder auch wenn man sich das Erstarken der rechtsextremen Parteien in Europa in den verschiedenen Ländern anschaut, die Frage auch, woher kommt dieser Populismus, was sind die antreibenden Kräfte. Das sind lauter Fragen, die wir eben mit Lesungen diskutieren. Wir haben aber auch so eine Reihe auf dem Krimi-Sofa mit. Da treffen immer zwei Autoren zusammen und unterhalten sich über ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum Beispiel zum Thema Rechtsextremismus Horst Eckert, der über die NSU geschrieben hat, und Volker Kutscher, der historische Krimis schreibt, die im Dritten Reich spielen. Und ja, da kann man sehr spannende Diskussionen anhand solcher unterschiedlichen Bücher und Perspektiven führen. Und deswegen, wir sind eigentlich jetzt nicht ein Festival, was einfach nur so eine Autorenlesung nach der anderen abspult. Wir wollen wirklich Debatten auch in die Stadt hineintragen, die Leute zur Auseinandersetzung anregen. Und ich wünsche mir natürlich davon auch, dass nicht nur reine Krimileser kommen, sondern dass sich doch viele Menschen einfach für das Thema interessieren und dann zu uns kommen, zu den Veranstaltungen.
Bis zum 30. März gibt es noch viele verheißungsvolle Veranstaltungen. Esmahan Aykol können Sie am Mittwoch, dem 15. März, im Literaturhaus erleben, zusammen mit Ihrer Autorenkollegin Merle Kröger. Und Esmahan Aykol wird auch im Erzählcafé der Volkshochschule zu Gast sein, und zwar am Samstag, dem 25. März. Eingeladen hat sie der Partnerschaftsverein Wiesbaden-Istanbul-Fatih. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einer Schlussfrage an Esmahan Aykol.
Haben Sie eigentlich Kathi Hirschel nach Wiesbaden mitgebracht?
Ich überleg's mir, ob ich die Geschichte mit Kathi Hirschel schreibe, ob ich Kathi Hirschel irgendwie in die Heldin in der Geschichte machen kann. Also ich bin noch am Überlegen, wie ich diese Geschichte hinkriege, die Westend-Geschichte.